Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Einer aus dem Volk sprach zu Jesus: Meister, sag meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Jesus aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder zum Erbschlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mann, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Und ich will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, jetzt hast du einen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss und trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Ob der reiche Kornbauer tatsächlich in dieser Nacht gestorben ist, davon erzählt das Gleichnis nicht. Aber interessant ist ja erstmal, in welche Situation hinein Jesus diese Beispielgeschichte, dieses Gleichnis erzählt. Da kommt ein Mann aus dem Volk auf Jesus zu und bittet ihn um Unterstützung in einer ganz konkreten Lebenssituation. Offensichtlich ist der Vater dieser Großfamilie gestorben und es gibt einen ältesten Sohn, der die Aufgabe hat, das Erbe unter den Geschwistern aufzuteilen. Der aber dieser Aufgabe nicht nachkommt, sondern es habgierig für sich behält. Und jetzt bittet der jüngere Bruder Jesus als Autorität, ein Machtwort zu sprechen und den älteren Bruder an seine Pflicht zu erinnern. Jesus aber lehnt es eigentlich ganz schön unwirsch ab, ihm zu seinem Recht zu verhelfen. Hütet euch vor aller Habgier, sagt er. Und nicht nur der ältere Bruder, der das Erbe für sich behält, ist damit von Jesus zurechtgewiesen, sondern zugleich eigentlich auch der Fragesteller. Jesus macht ihm indirekt klar: Wenn du dich um Geld und Vermögen sorgst, dann sorgst du dich um das Falsche. Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Beide Brüder enttarnt Jesus als materialistisch orientiert und damit als Menschen, die nach der Ansicht Jesu auf das falsche Pferd gesetzt haben mit ihrem Leben. Und dann erzählt er sein Gleichnis, mit dem er wie immer ganz zielgerichtet den Finger in die Wunde bei uns legt. Denn damals wie heute sind wir besorgt, verletzlich, angreifbar, empfindlich, wenn es um unser Hab und Gut geht. Das ist nichts Neues unter der Sonne und das ist ganz sicher ein Thema für uns hier in unserer Gemeinde, in der es doch vielen von uns finanziell wirklich gut geht. Drei Gedanken dazu. Erstens, Besitz kann uns besetzen. Jesus erzählt von einem erfolgreichen Bauern. Seine Felder haben gut getragen und jetzt denkt er bei sich: Was soll ich tun? Ich habe nichts, worin ich meine Früchte sammle. Und soweit ist das doch eigentlich völlig nachvollziehbar. Er muss handeln, um das Lebensnotwendige zu sichern. Ein vorausschauender Mensch, der die notwendigen Maßnahmen ergreifen will. Denkt man. Bis zum nächsten Satz. Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Es kann also gar nicht die Rede davon sein, dass er nichts hat. Er hat bereits mehrere Scheunen und will nun größere bauen, um seinen Gewinn zu optimieren und zu maximieren. Es geht längst nicht mehr um das, was er zum Leben braucht, sondern darum, mehr zu haben. Würde er von sich sagen, ich bin habgierig? Wohl kaum. Er würde das als vorausschauend, als klug, als wirtschaftlich betrachten. Interessanterweise scheint Jesus das anders zu sehen, denn er erzählt das Gleichnis, nachdem er zu dem Mann gesagt hat, hütet euch vor aller Habgier. Was ist denn eigentlich Habgier? Wikipedia sagt, habgierig zu sein bedeutet, gierig nach Besitz zu sein. Habgierig ist jemand, der das Verlangen hat, immer mehr zu besitzen. Und habgierig ist typischerweise eine Zuschreibung von außen. Kaum ein Mensch würde von sich selbst sagen, er sei habgierig. Dieses Haben wollen, diese Gier nach Besitz und nach mehr, die kennzeichnet die Bibel als ein Vergehen an Gott und am Mitmenschen, weil wir hier vergessen, dass wir letztlich gar nicht besitzen können. Das Land, auf dem der Bauer seine Scheunen bauen will, das ist nach jüdischem Verständnis Gottes Eigentum und nicht sein Besitz. Land und Besitz sind nach jüdischer Sicht immer von Gott anvertraut, eine Leihgabe auf Zeit. Etwas, wofür wir dem Geber verantwortlich sind. Und deshalb gab es in Israel auch ganz bestimmte Ordnungen, die das Volk immer wieder daran erinnerten, dass Gott der eigentliche Eigentümer ist. So gab es zum Beispiel die Sabbatjahrordnung, nach der im 7. Jahr ein Acker nicht bestellt werden durfte und auf die Ernte verzichtet wurde. Auch der Ertrag des Landes ist nicht menschliches Wirken, sondern Gottes Wirken. Der Bauer sät, aber Wachsen und Gedeihen liegen nicht in seiner Hand. Wir werden hier in zweifacher Weise hinterfragt. Erstens betrachte ich meinen Besitz als mein alleiniges Eigentum? Oder stehe ich mit meinem Besitz in der Verantwortung vor Gott? Und zweitens bin ich mir bewusst, dass alles, was ich habe, nur eine Leihgabe ist und ich nichts davon mitnehmen kann? Unsere eigene Vergänglichkeit wird uns hier vor Augen geführt. Wenn wir sterben, dann müssen wir zurücklassen, was wir besessen haben. Kein Mensch geht mit mehr von dieser Welt als alle anderen. Alles ist uns eben nur geliehen. Und wie seltsam ist das, wenn alles zurückbleibt. Ein Haus, Kleidung, ein Auto, Schmuck. Und der Mensch ist gegangen und kommt nicht zurück. Unsere Lebenszeit ist nicht käuflich. Und deshalb ist es kurzsichtig, wenn Besitz einen so hohen Stellenwert einnimmt in unserem Leben. Und trotzdem stehen wir alle in der Versuchung, uns von unserem Besitz innerlich besetzen zu lassen, mehr zu wollen. Der Besitz greift nach unserer Seele, um sie zu besetzen. Und dabei spielt das gar nicht in erster Linie eine Rolle, wie viel ich habe. Jesus richtet sich schon besonders an die, die viel haben. Aber die grundsätzliche Frage, die richtet sich an jeden von uns. Betrachte ich das, was ich habe, als meinen Besitz oder als Leihgabe, als etwas, was mir von Gott anvertraut ist für eine Zeit und was ich eines Tages zurückgebe? Wie gehe ich um mit meinem Besitz? Egoistisch oder Gott und den Menschen dienend? In erster Linie geht es nicht darum, wie viel ich besitze, sondern wie ich besitze. Und keiner von uns hat es nicht nötig, diese Mahnung Jesu zu hören. Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Zweiter Gedanke, Besitz bedeutet Verantwortung. Der reiche Kornbauer ist konzentriert auf sich selbst. Was soll ich tun? Ich habe nichts, worin ich meine Früchte sammle. Ich will meine Scheunen abreißen und neue bauen. Meine Seele, nun hast du einen großen Vorrat. Er denkt an sich. Und in keinem Moment denkt er an die Menschen um ihn herum, an Bedürftige, an seine Arbeiter. Es geht ihm darum, seinen Besitz zu sichern und sich damit eine innere Ruhe und Sicherheit zu verschaffen. Ist er ein egoistischer Besitzer oder hat sein Besitz ihn egoistisch gemacht? Besitz und Reichtum bedeuten nach alttestamentlichem Recht eine Verpflichtung, den Bedürftigen zu geben, was sie zum Leben brauchen und für ihr Recht zu kämpfen. Witwen und Waisen werden da besonders genannt, also die Menschen, die damals schutzlos waren und Hilfe brauchten. Und es gibt eine ganze Reihe von Geboten, die diese Fürsorge regeln. Es ist eindeutiger Wille Gottes, dass wir nicht egoistisch mit unserem Besitz umgehen, sondern ihn einsetzen nach seinem Willen zum Wohl für Menschen, die Hilfe brauchen. In Deuteronomium 14 gibt es zum Beispiel auch das Gebot, alle 3 Jahre den 10. Teil des Ertrags dieses Jahres abzugeben. Und der Tempeldiener verteilt es an die, die es nötig haben. Und ein paar Verse weiter heißt es, es werden alle Zeit Arme sein im Lande. Darum gebiete ich dir und sage, dass du deine Hand auftust deinem Bruder, der bedrängt und arm ist, in deinem Lande. Die Verpflichtung zum Teilen, zur Fürsorge, ist klar formulierter Wille Gottes. Der reiche Kornbauer aber, dem diese Gebote ja sicher bekannt waren, der denkt darüber offensichtlich nicht nach, sondern darüber, wie er seinen Besitzstand für sich wahren kann. Er denkt nach dieser überreichen Ernte, für die seine Scheunen nicht ausreichen, auch nicht an seine Arbeiter, die auf den Feldern das ganze Jahr über gearbeitet haben und diese Ernte eingebracht haben. Eine besondere Vergütung für sie und ihre Familien kommt ihm nicht in den Sinn. Ein Erntedankfest, das ihnen zustünde und mit dem Gott die Ehre gegeben würde, noch nicht einmal davon ist die Rede. Auch die Menschen um ihn herum, die Hilfe brauchen, denen mit einem kleinen Teil seines Ertrags schon geholfen wäre, hat er nicht im Blick. Sein Blick ist auf sich selbst gerichtet. Die Kritik Jesu an einem solchen Verhalten ist eindeutig. Und ich denke, er würde uns dieses Gleichnis heute ganz genau so erzählen, wie er es damals dem Erben erzählt hat, der sich hintergangen fühlte. Und er würde uns ebenso fragen, nimmst du deine Verantwortung ernst? Bist du bereit, deinen Besitz zu teilen mit Menschen, die Hilfe brauchen? Ist dir klar, dass das eine Selbstverständlichkeit ist und keine besondere Leistung, wenn du danach handelst? Wir müssen verstehen, dass es eine Konsequenz hat, wenn aller Besitz nur Leihgabe ist, wenn aller Besitz letztlich Gott gehört. Soziale Verantwortung wahrzunehmen, das ist kein Sahnehäubchen, für das wir ein Schulterklopfen verdient haben. Es ist eine Selbstverständlichkeit, an die wir uns erinnern lassen müssen. Ich auch. Bis sie uns wirklich selbstverständlich geworden ist. Wir haben als Christen eine Verantwortung in unserem persönlichen Umfeld, in unserer Gemeinde, aber eben auch als ein sich einsetzen für Gerechtigkeit in unserem Land und in unserer Welt. 3. Gedanke, was wirklich zählt. Während das Alte Testament besonders die soziale Verantwortung der Besitzenden betont, ist das Neue Testament noch deutlich besitzkritischer. Wir denken nur mal an das Kamel und das Nadelöhr oder an den reichen jungen Mann, dem es nicht gelingt, sich von seinem Besitz zu lösen und Gott an die erste Stelle in seinem Leben zu setzen. Im Gleichnis vom reichen Kornbauern zeigt Jesus, wie sehr der Mann sich verrannt hat mit seinem Blick auf Besitz und Leben. Nachdem er beschlossen hat, neue Scheunen zu bauen und seinen Besitz zu sichern, da spricht er zu sich selbst, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss und trink und habe guten Mut. Er führt eigentlich so eine Art Scheindialog. Einen Monolog, so konzentriert ist er mit seinem Leben auf sich selbst. Er tauscht sich nicht aus mit einem Mitmenschen darüber. Er wendet sich auch nicht Gott zu mit einem Gebet. Auch darin wird seine Egozentrik deutlich. Er ist ein Mensch, der um sich selbst kreist, um sein eigenes Wohlbefinden, dass sein Besitz gesichert ist. Das soll ihm Ruhe und Mut verschaffen. Über der Sicherung und Vermehrung seiner Güter sind ihm seine Gottesliebe und seine Nächstenliebe abhanden gekommen. Geblieben ist die Selbstliebe. Luther hat dafür einmal eine wunderbare lateinische Bezeichnung gefunden, den Homo incurvatus in se ipsum, den in sich selbst eingekurvten Menschen, der den Blick nur noch auf sich selbst gerichtet hat, der sich selbst genug ist. Ich, mein, meins, das ist sein Credo. Über dem Haben wollen hat er das Sein vergessen. Er denkt, ich bin, was ich habe, und hat seinen Besitz damit an die Stelle Gottes gestellt. Das ist die große Gefahr von Geld, Besitz und Reichtum. Und deshalb ist das Neue Testament an dieser Stelle auch so ausgesprochen kritisch. Denn wer hierin seine Sicherheit sucht, wer hierin sein Leben sucht und sich darüber definiert, der erwartet nichts mehr von Gott. Und der hat damit aufs falsche Pferd gesetzt mit seinem Leben. Wir haben das vorhin in der Schriftlesung gehört. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Es ist die Freiheit eines Christen. Es ist die Freiheit von uns als Christen, dass wir uns nicht über unseren Besitz definieren, sondern über die Zugehörigkeit zu Christus. Das eine ist nichts, das andere alles. Unser Herz soll nicht an unserem Besitz hängen, sondern an Gott allein. Ihm vertrauen, mit Leib und Seele, mit allem, was ich habe, ihm zu dienen. Das ist der Schatz, den nichts zerstören kann. Und so erzählt Jesus im Gleichnis, wie Gott sich einschaltet und dem Kornbauern seinen Irrweg vor Augen führt. Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird das dann gehören, was du angehäuft hast? Und Jesus zieht das Fazit, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Der reiche Kornbauer hat aufs falsche Pferd gesetzt mit seinem Leben. Und sein Reichtum, seine Anerkennung, seine besondere Stellung, die er in der Gesellschaft vielleicht hatte, die wird bedeutungslos in dem Moment, in dem seine Vergänglichkeit deutlich wird. Nichts davon hat jetzt einen Nutzen, nichts davon hat noch eine Bedeutung. Wir gehen von dieser Welt, wie wir auf sie gekommen sind. Im Angesicht des Todes hat nur das eine Bedeutung, was das Doppelgebot der Liebe einfordert. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Im Gespräch mit Menschen am Ende ihres Lebens habe ich keinen einzigen bedauern hören, dass er nicht mehr Gewinn gemacht hat, mehr Besitz erworben hat. Aber ich habe gehört, wie Menschen bedauert haben, dass sie sich nicht mehr Zeit genommen haben für ihre Kinder, ihren Ehepartner, für alte Eltern. Oder ich habe einen Mann beerdigt, der nie wirklich geschäftlichen Erfolg hatte, weil er zu gutmütig war, weil er sich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle hat übers Ohr hauen lassen. Aber an seinem Grab standen Menschen, die nicht zu seiner Familie gehörten und die sagten, wenn dieser Mann nicht gewesen wäre, dann wäre mein Leben anders verlaufen. Weil er Liebe gezeigt hat und Menschen geholfen hat mit dem, was er hatte. Wir sind als Menschen in der Gefahr, uns von unserem Besitz besitzen zu lassen und aus dem Auge zu verlieren, was wirklich zählt. Das ist menschlich. Und weil das so ist, ist Jesus so bedingungslos und so klar in seiner Warnung. Er will das nicht, dass wir mit unserem Leben aufs falsche Pferd setzen, uns definieren durch Vergängliches, weil wir ihm dazu wirklich viel zu wichtig sind. Er hat sein Leben gegeben, um uns zu retten. Und wer ihm vertraut und sich ihm anvertraut, der hat einen Schatz, der unvergänglich ist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.